Hier ist This is not Berlin, der Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Mein Gast heute ist Marc Stratmann aus Hürth bei Köln. Er ist der Gründer von HR Autopilot und befreit Personalabteilungen deutschlandweit von lästigem Copy-Paste. Marc erzählt, wie er von dem HR-Spezialisten Alligator noch vor der Gründung Kapital bekam, wie er seine ersten Pilotkunden im Rheinland gewann und wie sein Team komplett remote arbeitet und trotzdem zusammenhält. Also, bleibt dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Marc.
Hallo Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich sitze quasi im Kölner Vorort, in Hürth ist unsere Zentrale und da erreichst du mich heute auch.
Hürth kenne ich leider nur so vom Durchfahren, mit dem Zug von Koblenz nach Köln tatsächlich,
ja,
meistens.
Stimmt, ja.
ihr habt ja sehr bekannte Nachbarn, ne? RTL ist ja eigentlich der große Wirtschaftsfaktor bei euch.
RTL, obwohl sich ja RTL sehr stark hier zurückzieht und wirklich in Köln-Ossendorf dort die großen Studios sind. Aber ja, zumindest kennt man Hürth von vielen Fernsehproduktionen, die unter anderem eben auch für RTL gemacht worden sind. Absolut, ja.
Genau. Du hast aber gar nichts mit Fernsehen zu tun. Erzähl uns doch mal in 90 Sekunden deinen Pitch für HR Autopilot.
Ja, super, gerne. Nee, Fernsehen haben wir gar nichts mit zu tun. Wir kümmern uns wirklich um die Automatisierung von HR-Abteilungen, denn wenn man heutzutage in HR-Abteilungen guckt, die versinken im täglichen Wahnsinn. Das sind manuelle Copy-and-Paste-Arbeiten, inkonsistente Systeme, hohe Fehlerquoten. Weil wenn man sich so die Wertschöpfungskette anguckt, egal ob ich nachher ein Recruiting-System habe, ein Lohnabrechnungssystem, ein Zeiterfassungssystem, Schichtplanungssystem, ich habe so viele verschiedene Systeme, die ich gleichzeitig administrieren muss und die auch an sich immer gut sind. Und es ist auch vollkommen richtig so. Aber die Daten müssen eben synchronisiert werden. Wie kommen die Daten, wenn ich jemanden eingestellt habe in meinem Recruiting-System, wie kommen die in das Lohnabrechnungssystem? Und das wird eben zu 80-85% immer noch komplett manuell gemacht. Und da passieren natürlich extrem viele Fehler. Und wir haben uns gedacht, okay, das Thema müssen wir ändern und dabei ist der HR Autopilot entstanden und der HR Autopilot automatisiert diese HR-Prozesse, indem wir knapp 180 Systeme heutzutage schon miteinander vernetzen und das sind nicht nur HR-Systeme, sondern auch CRM-Systeme, Kommunikationssysteme etc., um sie wirklich alle zusammenzubringen, sodass sich niemand mehr um Schnittstellen im HR-Bereich kümmern muss, sondern das alles über so einen ganz einfachen Workflow-Builder komplett selber machen kann. Und damit sind wir jetzt wir sind im 11. Monat aktuell und konnten in den 11 Monaten aber schon Kunden wie Betty Barclay, ThyssenKrupp, GEMA, Schülerhilfe etc. alle für uns gewinnen, weil sie natürlich alle genau das gleiche Problem haben. Und da ist es natürlich für uns sehr schön, weil es egal ist, ob es ein kleines oder ein großes Unternehmen ist, alle haben die gleiche Herausforderung, denen wir dort entsprechend helfen können. Und unsere Reise hat jetzt gerade erst angefangen, wird aber noch weitergehen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir der absolute Industriestandard für Schnittstellen im HR-Bereich werden, sodass man wirklich sagen kann, okay, mit dem HR-Autopiloten kann ich, egal ob ich viele oder wenige Systeme habe, aber meine HR-Prozesse komplett automatisieren. Und das ist das, was wir dort tun. Die beiden oder mein Mitgründer, der Peter und ich, haben vorher auch schon ein anderes Startup gegründet und erfolgreich verkaufen können, haben uns jetzt noch zusätzlich wirklich ins Management-Team zwei absolute Vollexperten im Bereich Tech und HR mit reingeholt, die jetzt so das Kernteam entsprechend abbilden, sodass wir wirklich darauf vorbereitet sind und wissen, was auf uns zukommt, wissen, welche Fehler wir auch in dem anderen Startup schon gemacht haben, die wir heute nicht nochmal machen müssen. Und deswegen kann jetzt die Reise erst so richtig losgehen mit der Automatisierung im HR-Bereich.
Ich meine, ich kenne das natürlich als Gründer auch. Am Anfang ist man ja auch dafür verantwortlich. Wie habe ich das eigentlich immer gemacht? Naja, da kommt eine Bewerbung rein, da kommt ein Vertrag zustande und dann schicke ich das eigentlich an meinen Steuerberater und dann bin ich fertig. So, wenn ich wachse, wird das natürlich was anderes. Dann habe ich vielleicht meine eigene Verwaltung irgendwo, vielleicht habe ich Personio laufen, dann habe ich die Payroll vielleicht immer noch beim Steuerberater. Könnt ihr da auch helfen? Also ist Datev da nicht so ein Endgegner für euch?
Nee, für uns ist in dem Sinne gar kein Tool der Endgegner, weil wir, das ist ein sehr hochtechnologischer Ansatz, wie wir in der Lage sind, Daten zu normalisieren, denn du wirst es kennen, egal ob ich jetzt, du hast jetzt Personio und Datev als Beispiel genommen, die haben unterschiedliche Datenstrukturen, die heißen anders, anderes Datenformat, das Datum ist da und ist so formatiert und in einem anderen Tool so formatiert. Und deswegen ist es, das ist immer das große Problem zwischen diesen ganzen Systemen, den Austausch zu machen. Dafür haben wir einen sehr hochtechnologischen Algorithmus entwickelt, wie wir das hinkriegen, auch in dieser Anzahl der Tools, die wir dort angebunden haben. Und deswegen sind auch solche Tools wie ein P&I-Loga, Datev und wie sie irgendwie alle heißen, für uns ja sicherlich ein stärkerer Gegner, als es vielleicht ein Personio ist, aber kein Endgegner. Und dementsprechend sind wir in der Lage, auch sowas zu machen. Und egal, ob ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, bei dem ich jetzt vielleicht zwei Systeme habe, wo ich so etwas tun muss, oder auch dann, ich sag's mal, große Unternehmen mit sechsstelligen Zahlen an Mitarbeitenden, bei denen ich dann eher auf 100, 150 Systeme im internationalen Kontext gehe, ist für uns immer das Gleiche, weil wir immer auf dieser Datenebene sind.
Okay, spannend. Einen Endgegner habe ich noch für dich. Bei einem Unternehmen, bei einem Mittelständler, wo ich bis vor nicht allzu langer Zeit gearbeitet habe, da gab es AS400.
Ja, das stimmt. Aber auch dort musst du dir vorstellen, haben wir die Möglichkeit, nicht einfach nur die klassische Schnittstelle zu bedienen, die man jetzt so kennt, sondern dass wir, egal ob du Systeme auf eigenen Servern hast, wo du vielleicht auch noch so ein paar,
genau,
Sicherheitsthemen.
Das läuft in einer großen Kiste seit 1994 im Keller.
Exakt, mit einem VPN davor und so weiter entsprechend hast, auch solche Sachen. Und nur mal so ganz groß angeschnitten, haben wir für solche Systeme, die es sicherlich auch noch irgendwo gibt, haben wir sogenannte Bots. Das heißt, die kriegen einen eigenen User und simulieren, als wären sie ein Benutzer, der sich über irgendeine Oberfläche, egal ob das auf einem Client oder ob das webbasiert oder wie auch immer ist, sich quasi durch das System durchklickt. Das heißt, auch solche Systeme sind für uns nicht der absolute Endgegner, aber ja, das ist natürlich dann schon die absolute Kerndisziplin und große Herausforderung dann, ja.
Bei euch ist der USP oder die eigentliche Leistung ist eigentlich, die Daten so zu formatieren, dass alle Systeme miteinander reden können, dass die alle das verstehen. Du hast eben schon gesagt, internationale Konzerne mit irgendwie 4-, 5-, 6-stelligen Mitarbeiterzahlen in Dutzenden, Hunderten Jurisdiktionen, wo es dann natürlich auch unterschiedliche Abrechnungssysteme der Wahl gibt für jede Jurisdiktion. Ne? Datev ist in Deutschland groß, in den USA ist aber mit Sicherheit irgendwas anderes der inoffizielle Standard. Ist das dann auch eigentlich eure Kernzielgruppe, euer ICP, wenn ihr sagt, wir brauchen schon eher Großunternehmen als jetzt kleine Startups, die gerade erst losgelaufen sind?
Also nein, wir haben in dem Sinne, wir haben zwei unterschiedliche Fokusgruppen. Das eine ist der klassische Mittelstand und das andere ist immer so angefangen so von 200 bis 5000 Mitarbeitende und dann, ich sag mal, 5000 plus, wo es da reingeht. Warum haben wir die beiden? Nicht, weil wir sagen, wir wollen kleinen Unternehmen nicht helfen. Im Gegenteil, geht für uns auch. Aber ja, natürlich ist die Frage, wenn du ein kleines Unternehmen bist, hast du dann personaltechnisch schon so viel zu automatisieren, dass das jetzt gerade dein großer Punkt ist, wo du sagst, da kann ich jetzt wirklich nochmal mit der Effektivitätskeule schwingen. Aber auch da ist es letztendlich eine ganz einfache Use-Case-Rechnung. Wenn ich sage, ich habe 10 Mitarbeitende und ich bereite die ganzen Zeiten für die Lohnabrechnung auf und es kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Stunden im Monat. Und hier habe ich ein Tool wie den HR Autopilot, wo ich irgendwie für, keine Ahnung, für 50 € im Monat das automatisieren kann. Auch da ist es letztendlich dann eine Use-Case-Rechnung, wo man einfach sagen muss, okay, ja, das kaufe ich mir einfach ein, weil dafür habe ich einfach 3 Stunden Zeit, was ich Vertrieb, Marketing oder irgendetwas anderes zu tun. Aber ja, der Fokus liegt natürlich dann schon darauf, wo auch eine gewisse Traction einfach da ist, weil da natürlich der Effekt auch ein ganz anderer ist.
Ich gehe auch davon aus, dass jetzt eine Siemens weltweit ein bisschen mehr bezahlt als 50 € im Monat.
Ja, definitiv. Das heißt, es ist natürlich für uns auch einfach ein anderer Use Case dahinter, das entsprechend so reinzubringen. Aber ja, deswegen ist der Fokus da schon eher ab Mittelstand.
Was sind die Alternativen? Klar, ich kann weiter das Copy-Pasten tolerieren. Ich kann aber auch ein IT-Systemhaus beauftragen, mir für 25.000 da irgendwie eine Middleware zu bauen. Begegnet euch das dann auch in Kundengesprächen, dass sie sagen, naja, guck mal, da kann ich mir das ja hier bauen und in 3 Monaten habe ich das dann wieder drin. Wie reagiert ihr dann darauf?
Ja, relativ einfach, weil wir kommen auch aus der Zeit, als wir selber eine Agentur waren. Da haben wir genau das getan und dann haben uns irgendwann überlegt, wir müssen das anders machen. Warum? Weil diese initialen Entwicklungskosten, du hast 25.000 € gesagt, gar nicht so unrealistisch, ist ein Betrag, den bezahle ich einmal und dann habe ich diese Schnittstelle entwickelt. Das bringt mich aber nicht weiter, weil das Thema Schnittstellen heutzutage eigentlich ein Fass ohne Boden ist. Denn ich gehe hin, jetzt habe ich das einmal initial entwickelt. Super, mega cool. Jetzt passieren folgende Szenarien. Die Prozesse des Unternehmens verändern sich. Wir entwickeln uns weiter, wir werden smarter, wir müssen uns noch effizienter aufstellen oder die Prozesse einfach anpassen. Das heißt, die Prozesse verändern sich. Das heißt, die Agentur oder intern oder extern ist dann egal, muss wieder anfangen, die Sachen zu entwickeln. Die Hersteller mit den Schnittstellen, die verändern sich natürlich auch komplett weiter. Dementsprechend, wenn jetzt Personio auch mal ihre Schnittstelle anpasst, was regelmäßig passiert und ist auch gut so, dann muss ich wieder anpassen und das Ganze wieder tun. Und das Ganze muss ja auch dann irgendwo gehostet werden. Das heißt, diese initialen Kosten, das ist gut, die sind da, aber dann geht's eigentlich erst weiter und dann habe ich ein Fass ohne Boden. Das heißt, ich als Unternehmen kann nie planen, wie oft verändere ich meine Prozesse, wie oft verändere ich auch selber meine Systeme, wie oft verändern sich die Schnittstellen. Und damit habe ich nie planbare Kosten und da wird es nie bei den Themen bleiben. Und das ist ja genau der Unterschied zu dem Geschäftsmodell, wie wir es tun, weil wir sagen, ja, du bezahlst dafür monatlich, aber dann ist damit alles abgegolten. Weil A, mit dem Workflow-Builder kann jeder selber seine Prozesse verändern, da braucht er keinen Berater oder uns oder irgendjemand anderen, sondern wir bringen dir das so bei, dass du das mit unserem No-Code-Editor, wie das ja so schön neudeutsch alles heißt, dann eben selber machen kannst. Und die Schnittstelle, rein technisch gesehen, ist sie immer die gleiche. Die Schnittstelle zu Personio ist technisch immer das gleiche, nur die Logik von jedem Unternehmen ist eine andere. Die ist bei uns aber in diesem Workflow-Builder verankert. Und wenn Personio jetzt die Schnittstelle anpasst, dann gehen wir hin und passen diese einmal an. Und ob wir das für einen, 10, 100 oder für 1.000 Kunden machen, ist exakt der gleiche Aufwand. Und dementsprechend sind natürlich die Kosten, die wir dann natürlich auch weitergeben an die Kunden, deutlich geringer, als wenn man das in einem 1-zu-1-Umfeld macht. Und damit ist es einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell und eine ganz andere Use-Case-Rechnung. Und deswegen ist das tatsächlich was wir relativ schnell ausgehebelt haben.
Das ist ja jetzt ein Problem, das ist nicht total obvious, ne? Also wäre ich jetzt zum Beispiel nie drauf gekommen, dass das ein interessantes Geschäftsmodell sein könnte oder ein Produkt, das wirklich ein Problem löst. Erzähl doch mal, wie war denn die Geschichte, wie kam die Inspiration zustande zu diesem HR Autopilot?
Hat eigentlich angefangen, wir haben ja vorher, wie gesagt, ein Startup gegründet, auch im HR-Bereich. Da haben wir das Thema Zeiterfassung, Schichtplanung auch bis zur fertigen Lohnabrechnung für kleine Unternehmen gemacht. Das Ganze konnten wir dann erfolgreich abgeben und sind dann über einen Vertriebspartner von uns, der Deutschen Telekom, ein bisschen in das Thema Schnittstellenagentur reingerutscht. Hauptsächlich dann irgendwann im HR-Bereich, weil da kannten wir uns am meisten aus. Da haben wir irgendwie 8 Jahre Erfahrung aufgebaut. Und irgendwann stand ich da und habe gesagt, ich finde es total spannend, bei den Kunden diese Schnittstellen zu entwickeln, weil die führen für absurde Summen führen die HR-Systeme ein, die ich mega gut finde. Da unterhalten wir uns aber für Systeme, die mit KI arbeiten und allem drum und dran. Und wenn man die Abteilung aber dann mal gefragt hat, hey, das nicht falsch verstehen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Dann kam nachher raus, dass die teilweise 10, 11, 12 Stunden pro Woche nichts anderes machen, als Daten von links nach rechts zu kopieren. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, hey, wir geben so viel Geld aus für Digitalisierung, was ich gut finde, und das müssen wir auch weiterhin tun, um in den einzelnen Bereichen Effekte im Prozentbereich irgendwie rauszuholen. Aber gleichzeitig gibt es da Personen, die irgendwie 25-30% ihrer Zeit immer wiederkehrende, gleichbleibende Tätigkeiten machen. Und das war die Geburtsstunde vom HR Autopilot, wo wir gesagt haben, hey, warum funktionieren solche Lösungen wie Zapier, solche Automatisierungslösungen, die man vielleicht auch mal kennt, warum können die dort nicht funktionieren? Und dabei sind wir eben darauf gekommen, dass diese Datennormalisierung das große Problem da drin ist. Und da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das ist unsere Aufgabe, das zu lösen. Das haben wir wirklich, finde ich, sehr gut gelöst, weil wir da einen sehr tollen Algorithmus haben, wie wir das machen können. Und so ist dann nachher die Idee vom HR Autopilot entstanden, wo wir gesagt haben, hey, es gibt so viele HR-Systeme, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die sollen alles operativ tun. Wir wollen gar nichts operativ in dem Sinne verändern, sondern wir gehen auf diese Datenebene und sorgen einfach nur dafür, dass diese immer wiederkehrenden Tätigkeiten weggehen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und dann haben wir das probiert und weiter probiert und haben irgendwann gemerkt, hey, das kann funktionieren. Das mit den ersten Pilotkunden probiert und dann gesagt, hey, das scheint ein Thema zu sein, weil natürlich auch gerade in der aktuellen Zeit viele sich mit dem Thema Effizienz und Effektivität sehr stark auseinandersetzen müssen. Wir müssen überall sparen. Und so haben wir die Möglichkeit, relativ einfach, relativ schnell sehr viele Effekte zu erzielen, ohne einen riesen Change-Management-Prozess und Software-Implementierungsprojekte loszutreten.
Diese Pilotkunden, wo habt ihr die herbekommen? Wie kamen die zu euch?
Das haben wir sehr, sehr stark mit wirklich direkte Ansprache, A, von dem Netzwerk, was wir natürlich auch noch über ja auch so einen starken Vertriebspartner wie der Deutschen Telekom dann nachher entsprechend hatten, als auch natürlich aus der alten Zeit, plus natürlich den Effekt, dass wir auch hier zu lokalen Unternehmen gegangen sind und gesagt haben, hey, schau mal, wir sind ein Kölner Startup, wir wollen hier was Neues auf die Beine stellen, wollt ihr uns dabei helfen? Dafür helfen wir euch im Zweifel in den initialen Phasen auch kostenlos. Ihr habt was davon, wir haben was davon und wir machen einfach einen schönen Case auf. Und das war so mein Learning daraus, wenn man mit sowas startet, auch aus dem anderen Unternehmen heraus, dass man nicht gleich versucht, hey, wie kann ich jetzt die ganze Welt und wie kann ich jetzt im hintersten Eck in USA den größten Kunden irgendwie closen, sondern es gibt so viele Unternehmen, egal ob klein, mittel, groß, die in direkter Nachbarschaft da sind, wo man einfach sagen kann, hey, guck mal, hier lokal, wir helfen uns gegenseitig, lass uns solche Pilotsachen gemeinsam probieren. Und so haben wir auch hier sehr lokal angefangen.
Ja, gut, ich meine, wir reden jetzt so ein Stück weit von Mittelstand, Old Economy, dann auch lokal Köln. War das sehr wichtig, dass ihr tatsächlich auch kölsche Jungs seid?
Ja, wir sind kölsche Jungs durch und durch und nicht nur, wenn es um das Thema Karneval und Kölsch trinken geht, sondern einfach wir stehen hier zu der Region, wir stehen zum Rheinland und deswegen war es uns wichtig, auch hier ja, viel zu lernen und auch hier lokal solche Sachen zu tun.
Meine Frage war eigentlich, hat euch das konkret geholfen, dann auch die Kunden zu überzeugen? Oder brauchten die trotzdem immer noch ziemlich viel Überzeugungsarbeit?
Ja, natürlich ist es am Anfang viel Überzeugungsarbeit. Es sind viele skeptisch. Es hat natürlich nicht jeder jetzt dann irgendwie auf uns gewartet und hat gesagt, hey, als soziales Projekt können wir das sehr gerne machen. Also der Use Case muss schon da sein. Das war natürlich auch der Vorteil, dass wir ja einfach viele kannten, die wussten, dass wir das können. Und wir hatten natürlich auch gewisse Namen im Hintergrund, wie zum Beispiel eine Deutsche Telekom, wo man einfach sagt, okay, die arbeiten jetzt nicht mit uns zusammen, weil wir jetzt der größte Amateurhaufen sind, sondern weil schon auch eine gewisse Qualität da ist. Das definitiv. Und es hat sicherlich auch mit reingespielt, dass so die rheinländische Natur einfach ein sehr starkes Miteinander und sich irgendwie gegenseitig helfen ist. Das hat sicherlich auch damit reingespielt, ja.
Würdest du sagen, Köln ist ein guter Standort für euch, um Mitarbeiter zu gewinnen?
Ja, Köln ist ein guter Standort, um Mitarbeitende zu gewinnen, weil wir sehr viele, sehr gute Hochschulen haben, bei denen wir in der Lage sind, auch gerade im Bereich dieser technischen Entwicklung sehr, sehr gut mitzuarbeiten. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann mache ich das auch sehr gerne, dass die Community und hier die Region Rheinland so auch mit zu stärken. Ja, jetzt sind wir natürlich jetzt nicht so ein Arbeitgeber wie Rewe oder Co., aber trotzdem ist es mir wichtig, versuchen, lokal zu bleiben. Aber dadurch, dass wir jetzt entschieden haben, dieses Startup zu 100% remote aufzubauen, das heißt gar kein physisches Büro mehr, in dem wir regelmäßig zusammenkommen, ist natürlich auch das Recruiting ein ganz anderes Thema, weil es nicht mehr nur hier in der Region sein muss und oder ob die Leute hier in die Region kommen, sondern es ist uns dann nachher völlig egal, ob die in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt oder irgendwo anders sitzen.
Woher kam die Entscheidung, das jetzt so zu implementieren?
Dass wir remote sind, also 100% remote. Letztendlich hat es das Team entschieden. Also wir haben so das Kernteam aus dem vorherigen Startup mit übernommen. Das hat sich dann natürlich während der Corona-Zeit sehr stark, wir konnten da flexibel sein und uns das so aufbauen, wie es für alle entsprechend am besten gepasst hat. Und so hat sich das dann über Corona sehr stark etabliert. Ich habe mich da sehr lange gegen gewehrt, weil ich so ein typischer Bürogänger bin. Ich brauche das auch irgendwie, so diesen Abstand zwischen privat und beruflich und auch die Zeit, irgendwie den Fahrtweg, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Aber ich habe dem Team die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, wir probieren das ein Jahr, wir behalten das Büro. Wir hatten wirklich mitten in Köln unser Büro und wir behalten das und wir schauen ein Jahr, ob es funktioniert, wenn wir remote bleiben. Und ich muss wirklich sagen, es hat extrem gut funktioniert. Wir haben uns regelmäßig getroffen, einfach um trotzdem den persönlichen Austausch zu haben. Das haben wir heute auch immer noch. Aber ich habe gemerkt, dass es funktioniert, diese Flexibilität dem Team, und wir sind immer noch ein sehr kleines Team, da die Flexibilität reinzugeben. Und das hat dem ganzen Team sehr gut getan. Und nach dem Versuch habe ich gesagt, okay, dann habt ihr mich überzeugt. Und wenn ich der Einzige bin, dem das sehr, sehr wichtig ist, dort ins Büro zu gehen, dann miete ich mir hier aber ein ganz kleines Büro, wo ich trotzdem den Effekt so für mich habe. Aber wir bleiben trotzdem remote. Deswegen ist das letztendlich eine Entscheidung des Teams gewesen.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt mit allen, die an dem Projekt mitarbeiten, sind wir knapp 14 Leute. Also sind schon ein paar jetzt geworden in den letzten Monaten, werden auch jetzt wieder relativ stark wachsen. Und dafür ist es halt einfach wichtig, solche Strukturen und auch so ein Mindset zu haben, dass alle die gleiche Sprache sprechen. In regelmäßigen Abständen, aller spätestens einmal im Quartal. Das ist aber dann schon eher die absolute Ausnahme, dass es nur so spät stattfindet, dass wir dann sagen, okay, wir kommen hier zusammen. Das muss nicht immer Köln sein. Das machen wir auch, wir haben jetzt verschiedene Veranstaltungen auch in Berlin, dass wir dann auch mal sagen, okay, dann machen wir auch mal vielleicht zweigeteilt etc., sodass wir solche Sachen eben auch mitmachen. Was ich auch neu eingeführt habe, ist, dass ich, wenn das die Mitarbeitenden, wenn das für die in Ordnung ist, weil man natürlich schon in die privaten ins private Umfeld kommt, dass ich zweimal im Jahr so eine Deutschlandtour mache und jeweils immer einen Tag quasi im Homeoffice der jeweiligen Person mitarbeite. Und dann ist es egal, ob es der Küchentisch ist oder irgendwie was anderes. Also wir brauchen da nicht groß Platz. Aber einfach, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin da. Und das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, wenn du dich persönlich triffst. Und das sind natürlich dann diese Feinheiten, die ich sehr gerne raushören möchte. Wie ist so die Stimmung? Was funktioniert nicht? Gerade das, was funktioniert nicht? Wo können wir noch besser werden? Gerade in dem gemeinsamen Miteinander. Und deswegen mache ich auch zweimal im Jahr solche Touren, wo ich immer mal wieder bei jemandem anderen dann quasi im Homeoffice mitarbeite. Und wenn es natürlich in Ordnung ist, also wenn jemand sagt, nee, ich möchte das nicht oder wir treffen uns dann in einem Café, ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Wir zwingen da niemanden, aber die Erfahrung bisher ist, dass das wirklich cool ist, weil man einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene irgendwo kennenlernt.
Okay, das ist wirklich super spannend. Also du sitzt dann wirklich da am Küchentisch, die Frau kommt rein, die Kinder kommen rein. Sind das so die Sachen, die da auch passieren?
Ja. Habe ich neulich, da habe ich auch nochmal eine Geschichte bei LinkedIn drüber gepostet, war ich bei einem unserer Mitarbeitenden zu Hause, genauso wie es war, am Esstisch, Frau kam, Hund kam, Kinder kamen und das ist halt einfach was, um irgendwie zu zeigen, hey, wir sind ein Team und wir haben Großes vor und dafür müssen wir halt auch einfach manchmal die extra Meile gehen. Und wir müssen ganz viel aufbauen, das ist im Bereich des Startups so, aber das sind dann einfach genau die Sachen, wo man ganz viel mitbekommt, was beschäftigt die Person gerade und das finde ich einfach dahingehend extrem wichtig zu wissen, wir sind einfach eine Familie irgendwo und jeder ist wichtig, um unser Ziel zu erreichen und dafür muss es jedem gut gehen und so lernt man die Person nochmal besser kennen. Deswegen, das kann ich absolut nur empfehlen, da wirklich ganz nah am Team zu sein.
Ihr habt jetzt Kunden überall in Deutschland, Mitarbeiter überall in Deutschland. In Köln gibt es durchaus auch ein paar VCs. Wie war das für euch jetzt bei der Kapitalsuche?
Also wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir durch die Abgabe des vorherigen Startups ein bisschen mehr bootstrappen oder einfacher bootstrappen konnten, als wenn wir jetzt wirklich komplett neu gegründet haben. Wir haben uns aber direkt dafür entschieden, es ist kein VC oder kein klassischer VC hier aus dem Rheinland geworden, sondern aus Berlin, der sich wirklich auf den Bereich HR und HR-Tech spezialisiert hat, wo wir gesagt haben, hey, da kommen wir einfach in eine viel bessere Sphäre entsprechend rein vom Know-how, von der Unterstützung, vom Mindset, Zugang zu Kunden, Zugang zu Partnern, was es einfach viel einfacher gestaltet hat. Deswegen haben wir uns da für einen VC in Berlin entschieden, der das Ganze jetzt gemacht hat. Und wir bauen aber einen klassischen VC-Case auf, sodass wir Anfang nächsten Jahres dann auch Anfang Mitte nächsten Jahres auch dann eine größere Runde wieder machen werden. Und da werden wir dann auch im VC-Bereich hier in der Region sein, weil es sitzen ein paar wirklich in Köln sehr namhafte VCs, die auch im HR oder HR-Tech-Bereich auch schon sehr gute Investments haben und deswegen, da werden wir uns auch wieder hier im Rheinland dann fokussieren.
Ja, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Ich nehme an, der fokussierte VC, das ist Alligator.
Ganz genau, das ist Alligator, kam über einen sehr klassischer Weg, LinkedIn, denn der Ben, der Gründer von Alligator, ist sehr umtriebig bei LinkedIn, kennt sehr viele Leute, kennt sehr viele Unternehmen, kennt sehr viele Startups, kennt sehr viele Lösungen und hat da wirklich Ahnung vom Markt. Und ich hatte den Ben, und es war eigentlich gar nicht der initiale Gedanke, den Ben anzuschreiben wegen dem Investment, sondern ich hatte eigentlich den Ben angeschrieben, um zu fragen, hey Ben, kann ich dir einfach mal unsere Idee, was wir da gerade vorhaben, relativ am Anfang, einfach mal zeigen und einfach mal sagen, was wir da uns gedacht haben. Und du gibst einfach mal dein ehrliches Feedback darauf, weil ich gesagt habe, okay, wir können letztendlich ganz tolle Ideen haben, wenn es am Markt aber nicht funktioniert, dann können wir unsere Idee ganz toll finden. Der Markt muss letztendlich dafür Geld bezahlen. Und dann hatte ich den Call mit dem Ben und dann haben wir darüber gesprochen und dann sind wir relativ schnell auf das Setting gekommen, dass er gesagt hat, hey, ich finde die Idee richtig geil und ich finde eure Geschichte richtig cool und das könnte irgendwie ein Thema sein. Da sind wir relativ schnell in den Bereich des Investments dann gelandet, wo wir uns eigentlich noch dazu noch gar keine Gedanken gemacht hatten. Aber wie es dann immer so ist, die Kontakte, die dann immer kommen, wenn man am wenigsten mit rechnet, sind dann meistens immer die besten. Und so ist es dann eben auch gekommen, dass wir dann immer weiter gesprochen haben und irgendwann gesagt haben, okay, komm, lass uns die Reise gehen. Und haben dann auch entsprechend Alligator als Gründungsmitglied bei der Gründung der Gesellschaft mit reingenommen. Also wirklich ganz, ganz am Anfang. Und das war für uns ein absoluter Gamechanger.
Okay, super. Das heißt also, vor der tatsächlichen Gründung habt ihr eigentlich dann auch schon euer VC-Investment gehabt?
Ja, Das war wirklich vor der Unternehmensgründung. Wir waren noch in der Gesellschaft, mit der wir diese Agentur gemacht haben. Das haben wir eben alles so ein bisschen parallel gemacht, weil von irgendwas mussten wir natürlich auch leben. Das war so das klassische Agenturgeschäft und parallel dazu eben den HR Autopilot aufgebaut. Und da haben wir das vor Unternehmensgründung schon gemacht, ja.
Wie ist das so in Köln, NRW generell? Habt ihr auch irgendwie Fördermittel oder sonstige staatliche Finanzierung in Anspruch nehmen können?
Haben wir nicht gemacht. Werden wir jetzt bei verschiedenen Runden sicherlich stärker in Betracht ziehen. Bei Frag Paul war das wieder eine andere Geschichte. Bisher nicht. Werden aber auch da wieder mit klassischen Verdopplung der Geschichten oder Invest etc. da auch dann hier mit verschiedenen Förderungen sammeln. Haben wir aus dem Grund momentan nicht getan, weil wir relativ schnell auch durch Alligator sehr guten Zugang zu sehr guten Kunden hatten und dann einfach sehr schnell in diesem Kundengeschäft drinne waren. Und das ist dann immer ein bisschen Henne-Ei-Problem. Diese Förderung, ich finde die super gut, aber sie kosten halt einfach natürlich auch entsprechende Zeit. Und wenn man da steht und sagt, hey, da ist jetzt irgendwie ein namhafter Kunde, den könnte ich irgendwie onboarden und dann habe ich ihn drinne, oder kümmere ich mich jetzt um Förderungen, dann ist es immer so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Und wir sind relativ schnell dort reingekommen, sodass wir dieses Thema Förderungen jetzt für die zweite Runde dann einfach in Betracht gezogen haben und es da einfach nicht initial gemacht haben. Würde ich aber auch nur bei der ersten Gründung hätte ich so nicht gemacht. Das war jetzt in Ordnung, weil wir wussten, auf was wir uns einlassen. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wussten, wie schwer es auch ist und dass ein Kunde, der sagt, hey, ich möchte euch gerne einkaufen, dass das erst alles durch die Tür ist, wenn letztendlich das Geld auf dem Konto ist. Und was haben wir schon alles an Zusagen von Unternehmen bekommen, wo wir gesagt haben, da können wir schon fest mit rechnen und dann wurde doch nichts. Das sind dann alles so Sachen, wo wir, glaube ich, einfach schon eine gewisse Erfahrung dann einfach mitgebracht hatten.
Ja, vielleicht gucken wir dann nochmal auf deine Erfahrung bei der ersten Gründung, weil ich bin jetzt mal neugierig, was es in NRW alles gibt. Was habt ihr denn da für Instrumente genutzt und würdest du es jetzt grundsätzlich nochmal machen? Würdest du es anderen empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Auch hier in der Region, gerade mit solchen Regionen wie auch Berlin, habe ich wahrgenommen, dass es ist natürlich viel selektierter, es ist einfach kleiner, die Community hier ist kleiner als jetzt im Vergleich zu Berlin, sie ist nicht so international, aber sie ist nichtsdestotrotz sehr zielgerichtet und du kriegst eine viel persönlichere und direktere Betreuung. Egal, ob du an den Hochschulen mit Exist anfängst, egal, ob du über verschiedene Business Angel Programme mit der NRW Bank zusammenarbeitest, das sind ganz viele verschiedene Punkte, die da einfach sehr gut mit reinspielen und dich da sehr gut unterstützen können, wo es einfach noch nicht so aufgeladen ist. Zudem auch einfach wirklich sehr große Unternehmen hier sind, egal ob es ein Rewe oder ich sag mal in Düsseldorf ist auch alles voll, Bonn, du hast wirklich Aachen, du hast wirklich ganz viele große Städte hier in NRW, die natürlich ja auch einen gewissen Auftrag haben, Wertschöpfung hier im Rheinland zu erzeugen und zu halten und neu reinzubringen. Und auch da gibt es die verschiedensten Förderprogramme auch seitens der Unternehmen, was es dann natürlich als Startup auch vor allem wieder gut macht, mit denen sehr gut in Kontakt zu kommen, um Feedback zu kriegen, um Kontakte zu bekommen, um vielleicht Pilotprojekte zu machen. Und deswegen war für uns die Region hier wirklich sehr gut. Also wir haben auch in dem anderen Startup, wie gesagt, ganz viel in Berlin. Wir hatten auch ein Förderprogramm in Leipzig mal angenommen, die wirklich gut sind. Und ich glaube, das Gleiche gibt es hier in NRW aber auch. Gerade hier in Köln-Düsseldorf, bei dem ganz viele Startup-Accelerator-Programme sind, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen.
Jetzt hattest du eben gesagt, viele Unternehmen, mit denen kann man auch in Kontakt kommen. Was sind da so im Ökosystem die Orte, die Events, die Player, mit denen ich das hinkriege jetzt als Gründer?
Also ich kann hier in Köln absolutes Gateway empfehlen. Gateway ist von der Uni mit ausgegründetes Förderprogramm, die sowohl Förderprogramm, die Räume anbieten, die Exist-Stipendien begleiten, die Finanzierungsrunden begleiten, die wirklich sehr richtig coole Startups hier aus dem Rheinland hochgeholt haben. Und die haben natürlich die Connections auch zu den Unternehmen. Und da gibt es die verschiedensten Themen, wie du eben auch mit den Unternehmen dann entsprechend zusammenkommst. Digital Cologne ist auch ein großes Thema, die auch verschiedene Förderprogramme anbieten für Startups, die sich wiederum in der Entwicklung, in der eigenen Entwicklung entsprechend unterstützen, auf die man sich bewerben kann. Also Programme gibt es genug und ich glaube, dass sie noch nicht so überlaufen und kommerzialisiert sind, wie sie in anderen Regionen einfach da sind, sondern noch ein bisschen persönlicher und individueller.
Gibt es so die eine Person, mit der ich unbedingt reden muss, wenn ich was gründen will?
Also ich würde, wenn ich jetzt nochmal neu gründen würde hier in der Region und ich habe gar keine Ahnung, was ich irgendwie machen will oder ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie am besten machen würde, würde ich tatsächlich mit Mark Clay vom Gateway sprechen. Mark Clay ist wirklich von Anfang an bei der Gateway-Gründung aus der Uni Köln raus. Der hat ein Wahnsinnsnetzwerk, der hat so viele Startups groß werden sehen, klein werden sehen, langsam wachsen, schnell wachsen gesehen. Also ich glaube, wenn jemand da was weiß, dann würde ich ihn nennen.
Lass uns mal zum Abschluss noch so ein bisschen über eure Vision reden. Die Ambition hast du ja eben schon beschrieben, ne? Ihr wollt auf jeden Fall groß werden, ein richtiger VC-Case sein. Wenn ich jetzt in 5 Jahren meine Lieblingsnachrichten-App öffne, da ist ein großer Artikel über euch drin. Was ist die Headline?
Die Headline, wie ich es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert habe, der bestätigte Industriestandard für Schnittstellen im HR-Bereich. Das ist wirklich das Thema, wo wir hinwollen, wo wir gar nicht sagen wollen, hey, wir haben jetzt irgendwie 180 Systeme angebunden oder 190, wenn wir in ein paar Wochen sprechen oder irgendwie solche Sachen, sondern wo wir sagen, hey, guck mal, jedes System ist dafür da, was sie tun und ist gut so. Aber wir sind einfach der Industriestandard für die Schnittstellen, sodass wir einfach sagen können, okay, wir kontrollieren genau diese Datenströme zwischen den verschiedenen HR-Systemen. Und das ist das, an dem wir sehr hart arbeiten, um dort einfach dahinterher zu sein, das hinzukriegen.
So, jetzt die nächsten 2 Schritte dahin. Was beschäftigt euch im nächsten Jahr? Was müsst ihr erreichen, um dahin zu kommen?
Nächstes Jahr wird uns rein Kunden-Onboarding beschäftigen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich 1,5 Jahre sehr intensiv an dieser Entwicklung der Schnittstellen und dieser Technologie, und das wird auch nie aufhören, das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Aber wir sehen natürlich, dass wir jetzt mit knapp 180 Systemen schon mal einen sehr großen Teil des Marktes abbilden können. Ja, es gibt irgendwie knapp 600 HR-Systeme in Deutschland, deswegen haben wir auch da noch Hausaufgaben zu tun. Aber mit 180 Systemen sehen wir, dass es ja natürlich auch immer häufig sehr ähnliche Systeme sind. Das heißt, systemseitig, glaube ich, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu tun. Das heißt, der nächste Schritt jetzt ist wirklich das Thema Onboarding und Branding, damit die Kunden wirklich verstehen, was da entsprechend passiert, um dann natürlich auch sagen zu können, okay, im Moment fokussieren wir uns auf deutschsprachige HR-Tools, dass wir dann auch wirklich auch in die anderen Länder gehen, auch wenn wir andere Tools aus anderen Ländern anbinden, aber wir sind nicht aktiv in den anderen Ländern unterwegs. Deswegen ist nächstes Jahr Fokus Vertrieb, Dachregion, System weiter ausbauen, um dann eben sagen zu können, dann gehen wir die nächsten Schritte, um in den Bereich des Industriestandards dann zu kommen.
Ich finde es eine tolle Vision und definitiv erreichbar, so wie ihr euer Setup gebaut habt und wie ihr unterwegs seid. Ich wünsche euch alles Gute dafür und ich sage jetzt auch schon mal vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, Christian. Wir arbeiten dran. Ich halte dich sehr gerne auf dem Laufenden und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Marc Stratmann. Was mich am meisten Was mich am meisten beeindruckt hat, er fährt zu seinen Remote-Mitarbeitern nach Hause. Er setzt sich an den Küchentisch und arbeitet einen Tag mit. Dann ist er ganz nah dran, spürt die Stimmung, die Hindernisse, die Bedürfnisse. So entsteht Nähe trotz Distanz und Engpässe fallen früh auf. Wichtig ist natürlich, dass der Mitarbeiter und seine Familie da mitmachen. Wenn dir This is Not Berlin gefällt, empfiehl den Podcast weiter und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.